Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Predigtreihe zum Vater Unser. Wir haben ganz am Anfang uns mal so einen kleinen Überblick verschafft über das Vater Unser und im zweiten Teil uns der Brotbitte gewidmet. Unser täglich Brot gib uns heute, eine Bitte, die ja deutlich macht, dass wir Menschen angewiesen sind auf Versorgung und wir Bedürftige sind. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen tiefer gehen, ein paar mehr Background-Informationen geben zum Verständnis des Vaterunsers und dann beginnen, darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, wenn wir bitten und führen uns nicht in Versuchung. Also herzlich willkommen, auch für alle Online-Zuschauenden, die Links im YouTube-Kanal der letzten Predigten einfach mal reinhören, damit wir hier ein bisschen besser verstehen. Das Vaterunser ist das wichtigste christliche Gebet. Weltweit verbindet es Christen aller Konfessionen und Denominationen. Helmut Thielicke meint, ein Gebet, das die Welt umspannt. Und dieses Gebet, das Vaterunser, wird nicht nur von Menschen gebetet, die sich als christlich bezeichnen würden. Das Vaterunser ist, so haben wir gesehen, ein Modellgebet Jesu auf die Frage der Jünger, Herr, wie sollen wir denn beten oder lehre uns beten, gibt Jesus seinen Jüngern dieses Gebet, das wir kennen aus dem Matthäusevangelium. Und es hat eine so große Bedeutung gehabt innerhalb der Zeit, seitdem Jesus das gesprochen hat und die Jünger das aufgegriffen hat. Ich glaube, es gibt religionsgeschichtlich nichts Vergleichbares, keinen Text, kein Lied, kein Gebet, das diese Dimension des Vaters Unsers eigentlich hat. Und wir haben in der Bibel die Fassung aus dem Matthäusevangelium. Das seht ihr jetzt hier vorne. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist völlig bekannt, kennen wir auswendig, wir haben es eben gebetet. Das ist die gängige Fassung im Matthäusevangelium. Wir finden hier sieben Bitten. Ganz am Anfang der kleine Opener, unser Vater im Himmel, das ist sozusagen das Tor. Also man muss dieses aramäische Abba verstehen, Papilein. Das ist das Gottesbild, was Jesus zeichnet. Und dann geht es in diese sieben Bitten. Matthäus hat eine Vorliebe für die Zahl sieben. Auch das im ersten Teil nochmal kurz zusammengefasst aus dem ersten Teil. Und wir finden wir hier ähnlich wie bei den zehn Geboten so zwei Tafeln. Die ersten drei Bitten, dein Name, dein Reich, dein Wille, da geht es um Gott, genauso wie bei den zehn Geboten. Und dann kommen wir hier ins Irdische, dann geht es ums Brot und die Schuld und die Versuchung und das Böse. Und wir sagten schon, der Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft, ist sicherlich nicht ursprünglich, also zu 100% belegt, erstes Jahrhundert, zweites Jahrhundert, irgendwann hinzugefügt. Das ist also nicht ursprünglich. Aber es gibt in den Evangelien eine zweite Fassung des Vaterunsers und die schauen wir uns jetzt mal an. Die steht nämlich in Lukas 11, die ist unbekannter. Und das Auffallende ist, dass das im Vergleich zu Matthäus wesentlich kürzer ist. Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, also Abba, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Zack. Das war's. Also Lukas wesentlich kürzer, wesentlich knapper, fünf Bitten und ein einziges Wort, was das ganze Ding eröffnet, Vater. Die Theologie geht davon aus, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass das ursprüngliche Vater unser Jesu war. Denn wenn die Matthäusfassung die ursprüngliche gewesen wäre, hätte, glaube ich, niemand in der ersten, zweiten, dritten Generation der Christen es gewagt, dieses Gebet zu kürzen. Also vermutlich ist das die Lukasfassung die ursprüngliche Fassung und sie ist im Aramäischen gesprochen worden von Jesus Und aus dem Aramäischen ins Griechische übersetzt, ins Lateinische übersetzt, ins Deutsche übersetzt. Also wir müssten, um diesen Text wirklich richtig zu verstehen, eigentlich rückübersetzen ins Aramäische, was natürlich auch gemacht wird, es sich aber nicht als so einfach erweist. Und in dieser Lukasfassung haben wir einen Satz, der vor dem Vater unser steht und der sehr informativ ist. In Lukas 11, Vers 1, also ein Satz vorher. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Und daraufhin sagt Jesus das. Also, was da so wichtig ist: Jesus betet an einem einsamen Ort. Das ist bekannt. Finden wir ganz oft in den Evangelien, dass Jesus an einem einsamen Ort betet. Das ist irgendwie typisch für ihn. Das heißt auch, dass er alleine betet. Es gibt in den ganzen Evangelien nicht einen einzigen Hinweis darauf, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen gebetet hat. Vielleicht bei Tisch, so eine Art Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, in Hebräisch. Aber eigentlich so eine typische Gebetsgemeinschaft, finden wir, ist neutestamentlich nicht belegt. Das ist erstaunlich und das ist wichtig zu wissen. Wenn Jesus betet, betet er alleine, für sich, keinen Hinweis darauf, dass er mit den anderen Jüngern gebetet hat. Und dann fragt ein Jünger: Wie sollen wir denn beten, oder lehre uns doch so beten wie Johannes. Anscheinend hat Johannes der Täufer seine Jünger auch ein Gebet schon mal gegeben, so ein Mustergebet. Das wäre tatsächlich interessant zu wissen, was das war. Das wird leider nicht überliefert. Und dann sagt Jesus: Wenn ihr betet, dann sollt ihr beten. Also auch dieses Ihr ist so eine Distanz. Also Jesus gibt den Jüngern ein Mustergebet. Und da stellt sich mir doch die Frage, also das waren doch fromme Juden, die Jünger. Die haben doch gebetet, die konnten beten, die hatten 150 Psalmen, das sind Gebete. Die haben die jüdischen Gebete gekannt. Und trotzdem stellen sie die Frage: Herr, wie sollen wir denn beten, oder lehre uns beten. Und anscheinend haben sie mitbekommen, dass wenn Jesus betet, es da nochmal eine tiefere, ganz andere Ebene gibt der Geistlichkeit, der Spiritualität. Und dann erzählt Jesus ihnen das. 5 Sätze. Mehr nicht. Eine komplette Reduktion. Ich weiß gar nicht, ob man das noch weiter reduzieren kann. Nimm nur ein Wort weg. Es geht gar nicht. Also es ist die schlichteste, knappeste Formulierung, die es gibt. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus hier, was sagt er hier eigentlich? Ist es das Wesentliche? Oder ist es das Notwendige? Ist es das Wesentliche des Glaubens oder das Notwendige? Im Grunde genommen gibt es 3 Themen bei Lukas und Matthäus. Es gibt das ganze Thema Brot, also das Existenzielle des Menschen. Das ist ein Thema, das Existenzielle. Dann gibt es das Thema Vergebung, also wie man miteinander lebt, also die komplette Ethik, Existenz, Ethik. Und dann gibt es die Spiritualität. Dein Name werde geheiligt, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Spirituell, existenziell, ethisch. Das sind die 3 Themen. Das ist anscheinend für Jesus so wichtig gewesen, dass er diese Themen seinen Jüngern gegeben hat und keine anderen. Ich stelle mir mit anderen natürlich auch die Frage: Was kommt im Vater unser nicht vor? Dieses Gebet, das Vaterunser, ist kein speziell christliches Gebet. Hier wird der Name Jesu nicht verehrt. Die Christen, wir, nehmen Jesus in die Mitte und das ist unser König und Heiland und Herr. Wir beten Jesus an. Er hätte ja sagen können: Vaterunser, der du der Vater Christi bist im Himmel, ne? Hier fehlt der Name Jesus, hier fehlt der Name Christus. Nichts von Christologie. Das ganze Thema Heiliger Geist, Pneumatologie, kommt nicht vor. Das ist uns ja anscheinend so wichtig. in den Gebeten. Kommt aber bei Jesus nicht vor. Das ganze Thema Kirche, Gottesdienst, Ablauf, Sakramente kommt nicht vor. Das ganze Thema Kreuz und Auferstehung, die ganze Soteriologie, also die Erlösungstheologie, kommt nicht vor im Vaterunser. Das ganze Thema Glaube kommt nicht vor. Das ganze Thema Weltgericht, Hölle kommt nicht vor. Das ist erstaunlich. Dass dieses Gebet eine so große Bedeutung hat, obwohl diese zentralen Themen des christlichen Glaubens nicht vorkommen. Und dieses Gebet ist auch nicht speziell jüdisch. Da kommt mehr oder weniger nichts speziell Jüdisches vor. Das ganze Thema jüdische Heilsgeschichte kommt nicht vor. Die Erwählung, der Bund Israel kommt nicht vor. Der Tempel kommt nicht vor. Die Tora kommt nicht vor. Der Schabbat kommt nicht vor. Abraham, Mose, Jakob, die Urväter kommen nicht vor. Das ist interessant. Das heißt, auch Juden können dieses Gebet beten. Anscheinend ging es darum, dass Jesus den Menschen ein Gebet gibt, was alle Menschen sprechen können. Es geht nur um die Frage, wer ist Gott für mich? Ich finde das hochinteressant, dass wenn man so ein bisschen tiefer geht ins Vaterunser, wir auf einmal so eine Dimension bekommen von einer unglaublichen Dichtigkeit und Konzentration auf die notwendigen Dinge, die für uns im Glauben so wichtig sind. Also das Existenzielle, die Ethik und die Spiritualität. Und in beiden Übersetzungen des Vaterunsers haben wir jetzt diesen Satz: und führe uns nicht in Versuchung. Der umstrittenste Satz im Vaterunser. Viele Beterinnen und Beter stolpern über diesen Satz und stellen sich die Frage, wenn es doch einen guten, gütigen, liebenden, vertrauenswürdigen Gott gibt, der sagt, meine Gnade reicht so weit die Wolken ziehen. Wie kann dann dieser Gott mich in Versuchung bringen, also aktiv mich in Versuchung treiben? Das ist die Frage. Und führe uns nicht in Versuchung. Steffi, du hast eben eine interessante Frage gestellt, als wir das Vaterunser gebetet haben. Was denkst du, wie geht es dir, wenn du diesen Satz betest? Was spürst du? Seit Kindesbeinen an beten wir es. Es ist ja kein menschlich erfundenes Gebet. Es ist das Gebet unseres Herrn. Das hat Jesus ursprünglich gesagt. Und wir wissen, die Bibel ist Gottes Wort, davon sind wir überzeugt und dieses Wort ist wahr. Und wir wissen auch, dass die Bibel oftmals in Bildern spricht, in Gleichnissen. Jesus tut das vom Sämann, vom verlorenen Sohn, vom guten Hirten. Da stellt sich doch die große Frage, ist das auch ein Bild oder ein Gleichnis oder ist es wörtlich zu verstehen? Und heute würde ich euch gerne mal mit hineinnehmen in drei unterschiedliche Zugänge, wie man diesen einen Vers verstehen kann. Und ich werde dich am Ende fragen, wo bist denn du da gerade? Ne, an welcher Position? Denn je nachdem, welchen Zugang du wählst, je nachdem, wie du den Zugang zu diesem Vers suchst, wirst du am Ende dein Bild von Gott, dein Gottesverständnis haben. Das sind sehr unterschiedliche Wege. Und ich möchte euch drei Methoden vorstellen, die eigentlich bekannt sind. Die erste ist, können wir mal gucken, eine reformiert-evangelikale Hermeneutik, die in pietistisch-fundamentalen Kreisen sehr geliebt wird, nämlich, dass die Schrift mit der Schrift auszulegen ist. Dahinter steht der Gedanke, also die Bibel kann ich verstehen, indem ich Bibel lese. Und die Bibel erklärt sich selbst. Das ist der Gedanke, der in vielen Freikirchen, in der evangelikalen, reformiert-evangelikalen Welt, gerade in der fundamentalen Theologie, so gang und gäbe ist und praktiziert wird und auch ein wirklich interessanter Zugang ist, Bibel zu verstehen. Da müsste man jetzt sagen, das Wort Versuchung im Griechischen, also dieser eine Begriff Versuchung, die er dort, wird im Neuen Testament 21 Mal erwähnt. Genau dieser Begriff, der da steht. Und hier in Matthäus 6 steht, und führe uns nicht in Versuchung. Also damit ist Gott gemeint. Gott führe uns nicht in Versuchung. Wenn sich die Schrift durch die Schrift auslegt, kriegen wir spätestens mit Jakobus 1, Vers 13 ein Problem. Da steht nämlich, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Da haben wir jetzt ein Problem. Was denn jetzt? Matthäus 6 oder Lukas oder Jakobus 1? Musst du dich entscheiden. Dann gibt es ja noch weitere 19 Stellen. Ich nehme nochmal 1. Korinther 10, 13 dazu. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also Paulus meint, wenn Gott schon versucht, dann macht er das nicht zu viel, ne, da findet ihr auch irgendwie raus. So Paulus' Vorstellung. Also du kannst nach dieser Methode so ein bisschen Bibelskat spielen und je nachdem, welche Bibelstelle du nimmst, hast du das eine oder das andere Verständnis. Das kann man machen, führt aber nicht wirklich, finde ich persönlich, zu einer tiefen, befriedigenden Antwort, wie ich mit dieser Frage umgehe. Der zweite Versuch, und das kennt ihr aus den Predigten von mir, ist ein eher spirituell seelsorgerlicher oder ein pastoral-existenzieller Ansatz oder ein individualpsychologischer, nenne es, wie du es willst. Dieser Ansatz macht deutlich, dass ich diesen Vers, so wie er da steht, im Kontext des Gotteswesens verstehen muss. Also, und führe uns nicht in Versuchung, ist kein Vorwurf an Gott oder die Angst, dass er uns zum Stolpern bringt, sondern eigentlich ist dieser Satz ein tiefes, innerliches, ehrliches Bekenntnis. Nämlich das Bekenntnis, Herr, ich bin schwächer, als ich bin. Ich traue mir manchmal zu viel zu. Doch wenn es ernst wird, dann hält mein Glaube nicht. Darum bitte ich dich, sei mir, wenn die Stimmen in mir laut werden, sei bei mir und gebe mir einen Weg, halte mich fest, selbst dann, wenn ich mich überschätze. Also dieses und führe uns nicht in Versuchung ist der Satz, der deutlich macht, eigentlich bin ich als Mensch immer ein Versuchter und ich stehe immer in der Situation, dass ich schwächer bin, als ich manchmal so tue und dass mein Glaube oftmals kleiner ist, als ich mir das selber einrede. Und wenn dann das so ist, Herr, sei bei mir. Also zeige mir einen Weg, einen Ausweg, wenn es so weit kommt, wenn es dunkel wird. Das hört ihr in relativ vielen Predigten von mir, dieser theologische Ansatz. Das ist ein anderer Zugang, ne? Dahinter steht ja dann ein Bild von einem sehr liebenden, gnädigen Gott. Beim ersten Zugang, wenn die Schrift auslegt und ich es wirklich wörtlich nehme, dann muss man sagen, Gott ist derjenige, der mich in die Versuchung bringt. Aktiv. Er will es so. Dritter Zugang, ein philologisch-exegetischer, also die Frage nach der Analyse des griechischen Urtextes. Das ist insofern ganz wichtig, dass wir immer versuchen zu verstehen, wie der griechische Urtext wirklich zu verstehen ist. Und Stefan, du bist ja Grieche, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier mache. Also du sprichst perfekt Griechisch. Im griechischen Urtext, ich will euch nicht langweilen damit, me eisenenkes hemas eis perasmon und führe uns nicht in Peirasmos, das ist das Wort für Versuchung. Und wichtig ist das Verb, eisenenkes, eisenenkes. Eigentlich in der deutschen Übersetzung hineinführen und hineinbringen. Also führe uns nicht hinein in die Versuchung. In dem semitischen Sprachhintergrund müsste man es übersetzen, lasse es nicht zu, dass ich hineingeführt werde. Und da haben wir jetzt ein Problem. Erste Interpretation oder zweite Interpretation dieses Verbes. Und diese Spannung, diese exegetische, philologische Spannung, hat Papst Franziskus 2017 aufgegriffen, 16 irgendwann, hat in einem Interview und einem Beitrag, einem theologischen Beitrag gesagt, wörtlich: Es ist nicht Gott, der uns in Versuchung führt, um zu sehen, wie wir fallen. Ein Vater macht sowas nicht. Er hilft dir sofort wieder aufzustehen. Es ist der Satan, der uns in Versuchung führt. Das ist sein Beruf. Zitat Ende. Und schlägt deshalb vor, zu übersetzen: Lass uns nicht in Versuchung geraten oder führe uns in der Versuchung. Daraufhin wurde die italienische und die französische Bibel neu übersetzt an diesem Punkt, und in der französischen und italienischen Fassung der Bibel steht nicht und führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns in der Versuchung. Und jetzt bist du dran. Welcher Zugang? Ich habe Folgendes vor. Ich habe hier ein paar Fragen mitgebracht. Und würde euch jetzt gerne mal 5 Minuten in so eine Zweier-Dreier-Gruppe schicken. Sucht euch doch mal so eine Frage aus, von den 5 da. Und kommt mal ins Gespräch, weil ihr wisst von mir, ich bin nicht der Typ, der sagt, so muss man es verstehen. Ich möchte euch aufzeigen, dass je nachdem, wie wir Bibelverständnis haben, diese Texte natürlich etwas mit uns machen und unsere Frömmigkeit prägt und unser Lebensstil prägt. Und je nachdem, wie ich diese Texte verstehe, ich natürlich auch ein bestimmtes Gottesbild habe und auch weitergebe. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Und diese 3 Zugänge, die wir da haben, sind sehr unterschiedlich, führen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und lade euch mal ein, für die nächsten 5 Minuten mal ins Gespräch zu kommen über die ein oder andere Frage. Online-Zuschauer, macht das auch, ne? Holt euch einen Kaffee jetzt und denkt mal nach oder kommt mit dem Nachbarn ins Gespräch oder mit wem auch immer. Vielen Dank, dass ihr euch auf diese Form von Predigt heute mal eingelassen habt. Dass ihr sozusagen mitmacht. Das ist eine Mitmachpredigt gewesen heute. Vielen Dank. Sehr schön. Ja. Liebe Online-Zuschauer, Sie lassen mich nicht weitersprechen, weil Sie noch so tief sind in den Gedanken. Ich kann auch nichts machen. Man steht ohnmächtig vor der eigenen Gemeinde. Ja, so ist es. Stunden später, also da kann man spulen, also ihr spult irgendwie. Ja, okay. Noch keine 5 Minuten. So ist es. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir heute mal mit dieser Predigt zu diesem Thema mal einsteigen, weil dieses Textverständnis so wichtig ist. In dem nächsten Sonntag, Gisela, da hast du die Moderation, Gisela hat mich schon gefragt, Frank-Erik, weißt du schon, worüber du nächste Woche predigst? Ich habe gestern geschrieben, noch nicht, aber in dieser Nacht kam es mir dann. Da würde ich gerne mal dann konkret überlegen, was heißt denn eigentlich Versuchung heute? Also in unserem Jahrhundert. Ne? Also hier der Künstler, der malt ja da eine Frau, also Sexualität ist anscheinend für ihn eine große Versuchung. Aber wir wollen mal gucken, nächstes Mal, was heißt das denn, Versuchung? Und wenn dann in Matthäus steht, erlöse uns von dem Bösen, dann stelle ich die Frage, ist es personal zu verstehen, also der Böse, also der Teufel oder die Macht des Bösen? Ne? Da müssten wir, können wir mal drüber reden nächste Woche. Also, führe uns nicht in Versuchung, das ist ein Satz für Menschen, die wissen, dass Stärke nicht im Stolz liegt, sondern im Vertrauen darauf, dass Gott auch da ist, wenn es haarig wird, wenn man strauchelt, wenn es im Grunde genommen man sich selber enttäuscht. Die wissen, dass man nicht alles im Griff haben muss, um aufrecht gehen zu können. Und ich finde, das ist das Evangelium in diesem Satz. Deshalb bete ich diesen Satz nicht leise, sondern laut. Das ist wie so eine Art Weckruf. Er fordert uns auf, wach zu bleiben, zu prüfen, zu unterscheiden, wohin unser Leben geht. Es ist ein Gebet gegen Gleichgültigkeit und für Gerechtigkeit, ein Ruf nach Bewahrung und nach Verantwortung im Glauben. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir gerade diesen Einsatz, uns führe uns nicht in Versuchung, im Vaterunser haben. Das war Jesus anscheinend so wichtig, dass er dort Themen aufgegriffen hat im Vaterunser, die jeder Mensch zu der damaligen Zeit wusste. Jeder wusste, was ein Vater war. Jeder wusste, was ein Reich war. Es gab überhaupt nichts ohne ein Reich. Jeder wusste, was Brot bedeutet. Und jeder wusste auch, dass es Vergebung braucht, um gut leben zu können. Und jeder wusste auch, was Versuchung ist. Also die Themen, die Jesus da aufgreift im Vaterunser, sind auf der einen Seite so vordergründig platt und so tiefgründig und so existenziell, dass sie alle Menschen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betreffen. Und aus diesem Grunde hat dieses Gebet eine so hohe Bedeutung. An dieser Stelle möchte ich schließen und verweise dann auf das Ende nächste Woche Sonntag. Ein Lied muss her.